herzlich willkommen zur allerersten Episode von Swiss iTalk, los rein. Das ist ein Podcast, der richtet sich an alle, die in der Augenheilkunde beschäftigt sind, ganz egal ob Augenärztin, Optiker, Optometristen oder auch Kollegen aus der pharmazeutischen Industrie. Schön, dass ihr alle dabei seid. Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle unserem Partner, der Firma Bausch & Lomb, durch deren freundliche Unterstützung der Podcast überhaupt möglich geworden ist. Zum Start freue ich mich sehr, direkt einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Das ist der Dr. Valerie Wittwer. Es ist ein guter Kollege, ein guter Freund und wie ich finde, auch ein grossartiger Gesprächspartner für die Premiere von unserem Swiss iTalk. Valerie, du hast vor kurzem die Position vom Chefarzt in der UNO-Klinik im Wallisel übernommen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich würde sagen, ich halte mich gar nicht lange auf und übergebe dir das Wort. Valerie, stell dich doch bitte kurz vor, unsere Hörerinnen und Hörer, und erzähl dir mal, was machst denn du so aktuell?
Merci für die Einladung, für den Talk hier. Valerie Wittwer ist mein Name, genau. Ich habe in der Universität in Bern meine ganze Assistenzzeit gemacht, wie man es gehört vom Dialekt her. Dann bin ich auf Zürich gegangen zum Professor Seiler, Dairog, habe dort refraktive Chirurgie und Hornhautsachen mitgenommen vom Professor. Spannend war. Dann bin ich vor 4 Jahren auf Wallisellen gekommen und habe hier meine chirurgische Ausbildung abgeschlossen. Und jetzt vor einem Jahr angefangen als Chefarzt von der Deutschschweiz, von UNO.
Geil. Valerie, genau. Du operierst mega viel dort, nehme ich mal an. Du bist auch ein Spitzenchirurg. Was sind so deine Hauptoperationen, die du machst? Ist das so halt das übliche Bread and Butter von einem Augenchirurg, natürlich Katarakt? Und was ist so dein Workload und wie sehen deine Fälle aus im tagtäglichen?
Also das hat sich ein bisschen geschiftet in den letzten paar Monaten. Und zwar, ich habe viel refraktive Chirurgie gemacht, also LASIK-BRK, PTK, Trans-BRK. Dann tue ich Narben abtragen mit dem Laser, mache Crosslinking, verschiedene Protokolle, kombiniert mit BRK noch. Dann mache ich ICL und dann die Katarakt-V natürlich. Meistens mit der refraktiven Hirngedanken, dass der Patient postoperativ möglichst ohne Brauch sein kann. Dann haben wir noch Glaukom angefangen. Zwar mit Genf zusammen haben wir das, auch noch eine Gruppe, die schweizweit ist. Und da haben wir einen grossen Teil, der grösste Teil ist in der französischen Schweiz von der Gruppe. Und da bin ich ein paar Mal auf Genf gegangen, von meinen Kollegen, die Glaukom-Kiste ein bisschen gelehrt. Und dann mache ich regelmässig noch tiefe Sklerektomie, Trabekulektomie.
Super. Genau. Ja. Es ist gut, dass man so in dem Sinne sozusagen seinen Patienten praktisch alles anbieten kann, was man so vom Vordersegment hat. Also mit Glaukom und wenn es dann braucht, halt auch andere Stents und so weiter. Mix machst du auch?
Mix habe ich bis jetzt, ich bin nicht so überzeugt von dem Mix, ganz ehrlich. Ich fange meistens an mit einer simplen Kataraktoperation. Die bringt im Durchschnitt eine Drucksenkung und wenn es nicht reicht, mache ich eine tiefe Sklerektomie.
Ja, man sagt sowieso, dass Kataraktoperation an und für sich die meist durchgeführte Glaukomoperation ist im Endeffekt.
Oder? Ja, schön gesagt.
Also schau mal, wenn du einen Case willst haben, nur eine Frage jetzt zum Beispiel, oder? Weil, ich muss jetzt gerade einen Vortrag über das Thema halten und jetzt habe ich mich natürlich viel mit dem Thema befasst und man hat ja vielmals so einen Patienten, oder, der hat jetzt so einen Druck, so bis 21, 23, sogar vielleicht mit einem Tröpfchen, aber alles sieht sonst normal aus, normalen Sehnerv und so weiter. Der ist jetzt halt seit ein paar Jahren mit so einem Latanoprost unterwegs und wenn du dann so reinschaust, dass so eine Vorderkammer praktisch inexistent ist, so ein Hyperope, Presbyope, älterer Herr. Und jetzt würdest du jetzt dem, oder man sagt ja per se, irgendwelche Premium-Lenses, jo, nein, ich bin ein Glaukomiker und so weiter. Jetzt ist die Frage, Würdest du jetzt bei dem zum Beispiel eine Premium-Lens implantieren? Also eine Multifokal. Was ist deine Meinung zu dem?
Also die Hyperopa-Patienten grundsätzlich sind super Multifokal- und Erdoff-Patienten.
Ja,
die sehen schlecht in die Weite, schlecht in die Nähe. In all Distanz sehen sie schlecht. Also die werden hier Freude haben, wenn sie nicht die Autonummer vom Auto, das vorhin auf der Autobahn fährt, können lesen. Also grundsätzlich super Patienten, die Hyperopen. Dann, man muss die Linsenberechnung anpassen. Ich tue häufig nämlich Barrett Universal 2. Überall, wo es so ein bisschen komisch ist, flache Vorderkamera, dicke Linsen oder kleine Augen. Das würde ich anpassen. Und dann, wieso nicht? Für mich ist überhaupt keine Kontraindikation. Es ist noch lustig, jetzt geht der SRS in Barcelona, hat der Klabe, wo eigentlich ein Retinologe ist, von Deutschland, so wie ich es im Kopf habe, hat einen Vortrag darüber gehabt, wie man sogar mit Gesichtsfeldausfall eigentlich noch immer das eigentlich nicht so aus Kontraindikation anschauen für eine Multifokallinse. Da würde ich jetzt so wie du auf die erste raus, würde ich nicht. Ja. Aber wenn der Patient normale Sehnerv hat oder keine Gesichtsfeld, dann wieso nicht?
Genau, total meine Meinung. Absolut meine Meinung. Ja. Es ist tatsächlich so, ich denke, erstens löse ich mit dieser Grau-Star-Operation wahrscheinlich sein Glaukom ebenfalls, weil du ja an und für sich Platz schaffst in dem Auge und der Druck sowieso senkst. Und nachher auf der anderen Seite, wenn es natürlich kein Gesichtsfeldeffekt hat, wo vor allem zentral sind, oder? Und dann das Risiko von einer Progression minimal ist, dann würde ich da absolut auch eine Multifokale oder Edof-Linse implantieren. Valerie, du hast ja uns sowieso ein bisschen einen Fall mitgenommen heute zum Vorstellen. Was ist denn das für ein Fall? Also du hast ja natürlich viele Standardfälle, aber es gibt dann auch wieder solche, die ein bisschen aus dem Rahmen fallen. Und da hast du einen dabei. Willst du den kurz mal vorstellen? Dann können wir auch mal über den reden.
Ja, das ist ein interessanter Fall, den wir noch nie erlebt und hoffe nie mehr wieder erleben, den Fall. Das ist doch jener, der das Kiefer einfach dunkel bleibt. Und zwar war es eine Patientin, die war 52, super sympathische, ich glaube, eine Kosmetikerin oder Coiffeuse, mega lieb, und die hat da, jetzt geht es wirklich nicht mehr, ich habe die Kontaktlinsen nicht mehr, die Brille nicht mehr, es war eben Droge und einfach die Nähe ist nicht mehr gut gegangen.
Ja.
Also ist in die Presbyopie gekommen, logisch, mit 52. Und ich sagte, hey, ich muss etwas machen. Tut mir helfen. Dann habe ich gesagt, wir haben x Möglichkeiten, habt ihr schon mal mit Kontaktlinsen probiert? Dann habe ich gesagt, nein, das geht nicht, das ist nach ein paar Stunden sind fertig, etc. Genau. Dann habe ich, mal wie immer, so meine Optikerin, die häufig die Forumsuchungen machen und Optometristen, sie instruiert, dass sie müssen bei jedem Patienten die Monovision einfach testen. Bei jedem Presbyopa-Patienten. Ich bin selber so ein Fan von der Monovision. Und haben wir gemacht, oder haben sie gemacht, getestet. Und mit einem Patienten in Geschichte gesagt, ich kann sie nicht weiterhelfen, ist mit dem Auto da. Ich sagte, ja gut. 250 in die Linse, bei Miose, super klar. Monovision funktioniert. Ich sagte, jetzt nimmst du mal Linse, gehst hey, du musst testen, machen wir minus plus 1,5, hey geschickt. Dann hat sie schon angedeutet, nach zwei Tagen, hey, es ist super, sie wollte schon vorher kommen. Sie wollte vorher kommen, um es gut fertig machen, dann operieren. Dann habe ich, perfekt, das machen Lasik-Operation.
Ja.
Einmal, minimal im Massiv, nur mit Tonus berühren, den Rest lassen wir schön in Frieden.
Genau.
Wenn ich eins Auge operiere, nicht zwei.
Ja.
Dann haben wir das eigentlich schon vorher so geplant gehabt, dann kommt sie, Pupille weit, ui, jetzt ist die Linse am Rand so ein bisschen langsamer mit drüber. Zentrum relativ frei, Kern, okay.
Genau, ja.
So ein bisschen am Rand kommt die kortikale Trübung. Und ich sage, ja, schau, jetzt ist alles ein bisschen anders. Es wäre nicht so gescheit, wenn ich es in der Lasik mache, es hat nur ganz kurz. Komm, wir machen so, ich nehme die Linse raus, tue eine Coach-Linse rein, das Resultat ist das gleiche. Die sind ein bisschen kurzsichtig, dafür ist es dann so, einer ist operiert und nicht mehr. So.
Genau, ja. Finde ich gut.
Dann hat sie gesagt, okay, Narkose und so, ja. Ein bisschen die Augensedation können wir machen. Und alles ist top. Jetzt kann ich überzeugen, feiner ist super. Kommt sich operieren, am Tag vor Operation, Linse ausgelesen, alles perfekt, implantiert. Alles super gegangen, Patientin. Was ist schon durch? Es kann gar nicht sein. alles gut, super, sie geht heim. Nächsten Tag kommt sie wieder, immer noch am Strahlen und sagt bei der Eintageskontrolle, es sei eigentlich, es sei Distanz, stimmt schon, aber es ist in mir unklar. Vor allem das Zentrum ist so ein bisschen klar, aber es ist so ein bisschen unklar.
Ja.
Dann hat sie gesagt, ja, weißt du, einen Tag nach der Operation habe ich so hineingeschaut, vor der Kamera jetzt, ich wirklich die Zellen müssen suchen.
Ja, ja, genau.
Mit der grössten Vergrößerung. Es war sehr, sehr, sehr eine ruhige Situation.
Ja.
Ich so hineingeschaut, auf den ersten Blick, das sieht gut aus. Ich habe genau hineingeschaut. Wow. Bei Netzhaut in allen vier Quadranten eine Schwellung von der Netzhaut, ja, so wie eine Netzhautablösung. Ein leer geschlucht gesehen, okay, wir müssen noch schnell eine weitere Untersuchung machen. Die Patientin ins OCT geschickt, die Schnittbilder gemacht und effektiv eine subretinale Flüssigkeit in allen vier Quadranten. Das Zentrum ist relativ gut gewesen. Der vier Quadranten ist überall abgelöst.
Ja.
Ich dachte, das kann ja. Das ist komisch.
Das OCT von der Makula und im Zentrum, wie hat es dort ausgesehen?
Makuschale in sie. Nur in der Peripherie.
Total in Ahnung, nur die Peripherie.
Genau.
Serös abgelöst, oder wie?
Völlig seröse Ahnung für Korante. Nein, ich dachte, ja, ich muss jetzt weiteröpfeln. Ich weiss doch nicht, wieso dass ich das Loch suche,
yeah,
wenn sie Ahnung für Korante ist. Aber yeah, ich muss weiteröpfeln, ich muss weiteröpfeln.
Yeah.
Mal gesucht, klar, es war kein Loch, es war alles yeah gut gewesen, auch im Glaskörper. Ich kenne keine Zellreis drin gewesen.
Yeah.
Und dann dachte ich, ich muss jetzt, sie muss nochmal schnell durchs Platz nehmen. Dann habe ich schnell Literaturrecherche gemacht. Ganz ehrlich, wenn du etwas Neues siehst, gehst du mal ein. Serous Detachment in all four quadrants after uneventful cataract surgery.
Ja.
Dann haben wir da geschaut. Dann kommen die ersten Studien. Ja, das könnte sein, dass es eine Reaktion ist auf das Antibiotikum. Studie von Amerika, von dort und von dort. Und es sind nicht Case Series, es sind einzelne Case Reports.
Ja.
Scheiße. Jetzt bin ich mit noch vor 40 habe ich schon auf dem Niveau von der Case Report der Komplikation. Das ja ist wirklich Pech.
Ja.
Ich habe dann gesagt, hey, look, das ist so folgendermaßen, das ist wahrscheinlich etwas, was mit der Zeit selber weggeht.
Ja.
Wir können ein bisschen tröpfeln, wir können hier Cortisono Peros nehmen.
Ja.
Das ist eine Gruppe gelöst von Amerika, die Gruppe von Amerika, wo,
ja,
wo die Publikation hat gemacht. Und, aber ganz ehrlich, we let it double check. Ich schicke nach klinisches Unispital. Vielleicht hat die in EV mehr Erfahrung mit dem. Die Patientin ein bisschen verunsichert, aber immer noch Vertrauen und alles gehabt.
Yeah.
Und schon hat so geschätzt, dass sie sie wie weiterschicken,
yeah,
um zu schauen, ob sie noch mehr Patienten sammeln.
Genau, ja.
Und vielleicht mehrere haben. Ich habe dann mit der Oberärztin telefoniert und sie gesagt, sie hat es selber auch müssen auf PubMed suchen,
yeah,
die Publikationen,
yeah,
und haben die gleichen Publikationen gefunden wie ich. Sie haben den VO eigentlich noch nie gehabt im Unispital.
Yeah.
Und wir haben uns nicht darauf geeinigt, dass wir die zuerst topisch mit yeah diesem Video dann so ertröpfeln, bevor man dann, wenn es nicht besser wird, auf ein systemisches Cortison geben.
Yeah.
Nach 2-3 Tagen, ich habe dann jeden Abend angerufen, ich habe mir ein Kopf gemacht, nach 2-3 genau Tagen ist sie dann wieder zu mir zurückgekommen. Und ich glaube, nach Tag 5 war es. Alles völlig resorbiert.
Yep.
Isos 1.2. Und genau schön der gelandet auf minus 6.5. Patientin happy, kleiner Schockzustand gehabt.
Ja.
Aber ja, so kann es gehen.
Es hat sich von allein gelöst, meinst du?
Aber
das ist das Beste, was hätte können passieren.
So, und vor allem, es ist genau die Patientin,
ja,
wo ich gesehen habe, wir machen Lasik, wir machen die Operation, die nur die Haare operieren.
Genau.
So. Und er muss überreden, er schaut, der eigene Trübung spürt ihn noch nicht gross, aber jetzt müssen wir gleich den Katarakt machen.
Ja.
Und genau die bräuchte es. Und das Lustige war, ich war halb so später eingeladen zu Pascal Palmer,
ja,
vom Guillermo Mesqua in Florida.
Ja.
Und dann habe ich so mit ihm hospitiert bei ihm. Es ist wahnsinnig, was sie dort für Sachen machen. Wirklich high level. Und dann ist mir aufgefallen, seit wir nicht bei allen Patienten postoperativ in der Kamera Antibiotikum gegeben haben. Ich
dachte,
ja, Guillermo, wieso?
Ja.
Dann hat er so gesagt, du hast die Publikation nicht gelesen.
Ja.
Es ist bekannt, dass es Antibiotikum ist nicht nachgewiesen, dass das überhaupt etwas bringt, interkameral,
ja, ja,
bei der aktuellen Sterilität.
Ja.
Also in Afrika, in Indien ist es etwas anderes.
Claro, ja.
Aber bei unserer Operationssituation gibt es gar keine Evidenz dafür.
Ja.
Und sie haben darum, wegen dem grundsätzlich mit der normalen Katarakt aufgehört, Ceproxid zu geben. Genau, Postoperativ.
Also die haben aufgehört, intrakameral nach der Operation das direkt noch reinzuspritzen, also das Aprocam oder so Ceproxid, das machen sie jetzt also nicht mehr. Sondern machen es nur bei ausgefallenen Fällen in dem Moment, oder was? Wie machen
genau so ist es. Genau.
Und der
so
Grund ist, dass das Risiko von der Infektion praktisch weniger sind als die Risiken von dem Medikament, das man spritzt. Also ist jetzt die Postulation von dir, dass jetzt die seriöse Ablösung tatsächlich vielleicht vom Aprocam gekommen
ist? Ist auch so beschrieben. In der Literatur gehen sie von dem aus. Aber wie gesagt, das sind Cases.
Ja.
Und es ist noch schwierig zu sagen, wo das kommt, aber sie gehen davon aus. Und der Pascal Palmer hat sich nicht explizit wegen dem gegen das entschieden. Aber sie sagen, es ist wie gar nicht genug Evidenz, dass es das braucht.
Für mich
ist ganz klar, ich fahre weiter mit dem Antibiotikum. Was würdest du sagen, Ivo?
Nein, ich würde wegen dem ganz hören? Ehrlich, es gibt ja die großen Endophthalmitis-Studien etc. Klaro, das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Es gibt immer wieder neue. Und die haben dort schon gezeigt, dass es den Ophthalmitis-Risiko reduziert, wenn man intrakameral halt noch am Ende Antibiotikum gibt. Jetzt, ich persönlich würde es natürlich auch wieder, ich habe noch nie so einen Case gehabt, Gott sei Dank.
Aber weißt du,
das leitet uns gerade über zu einem anderen, also zum gleichen Thema. An und für sich, ich kenne das, die Leiden des Augenchirurgen, oder? Wir operieren an einem Organ, wo gleich ist und aber extremen Impact hat für den Patienten. Man kann ja einen Fuß, einen Finger verlieren, aber ein Auge, das ist natürlich eine ganz grosse Sache. Und manchmal kenne das sehr gut, dass die schlaflosen Nächte nach nicht ganz klaren Ausgang von irgendeiner Operation kommt es gut, kommt es nicht gut und ich kann mir es genau gut vorstellen, wie du dich da gefühlt hast. Jeden Tag Leute fragen, wie geht es ihnen und so weiter. Wie tust du das verarbeiten? Ich meine, privat. Es passiert zum Glück sehr, sehr selten, dass man irgendein Problem hat. Aber wenn man es hätte, wie tust du mit dem umgehen? Oder? Wie gehst du um mit diesen Stresssituationen, mit dem Feeling von Guilty und das Nachdenken? Schwierig manchmal, gell?
Es ist wirklich manchmal schwierig, aber was hilft, ist, wenn man sich mit gleichgesinnten Leuten tut, ein bisschen das absprechen. Und er, ich habe einen Kollegen, der ist Urolog, ist in Bern eine riesige Urologenpraxis, dann habe ich Handchirurgen und ich habe fünf Freunde, die Ärzte sind. Und wenn wir die erzählen, wie sie ein Fingergelenk ersetzen mit einem Kutschgelenk und wie einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es super ist, einfach so viel kleiner ist als die Kataraktoperation, wo ja eigentlich wirklich erwiesenermaßen die ist, die am häufigsten Menschen durchgeführt wird und am sichersten ist. Ja. Und zwischen 95 und 98% sieht der Patient wirklich besser. Und das ist eigentlich die beste Operation, die es gibt.
Ja.
Aber das heisst noch lange nicht, dass wenn etwas nicht gut ist, ist es natürlich umso schlimmer.
Genau.
Als wenn du eine Arthrose operierst und genau weißt, hey, look, der Patient weiss eigentlich, dass wahrscheinlich hilft es vielleicht gar nicht viel. Genau. Und das ist genau das, was die rundum sagen, hey, du hast den Einfachsten, deine Operation, die hat so ein gutes Outcome.
Genau.
Aber das macht es auch umso schwieriger. Es ist echt wichtig, dass der überlegt, du operieren, deine Grenzen kennst. Ja. Und dann gibst du einfach das Beste. Und wenn du merkst, eine Operation ist nicht gut verlaufen, macht es Sinn, wenn du recht schnell auf den Patienten zugehst und sagst, schau, aufgrund von dem und dem ist es nicht genau so verlaufen. Wir schauen mal, wie es wird. Und sonst können wir immer noch das Beste daraus machen. Ich denke, das ist
tatsächlich wichtig, dass man mit dem Patienten offen kommuniziert, ihm das alles erklärt, wie das gelaufen ist. Dann noch eine gewisse Beziehung mit dem Patienten aufbaut. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, das Blödste, was man machen kann. Irgendetwas versuchen, zu vertuschen, nicht offen kommunizieren. Das merkt der Patient, nicht abblocken. Das bringt alles nichts. Also es ist wirklich wichtig, dass man regelmäßig nachkontrolliert dranbleibt und ihm das Gefühl gibt, dass du für ihn an und für sich da bist. Und ich ich teile mit dir absolut deine Gedanken. Das ist absolut so, dass CV, wenn es irgendetwas ist, medizinischer oder chirurgischer Natur, dass ich das nachher mit Kollegen, mit Freunden miteinander bespricht. Das ist echt geteiltes Leiden. Ist viel einfacher, das zu copen, das mit sich klar zu machen. Aber nichtsdestotrotz, das Wichtigste ist an, sich wirklich mit dem Patienten darüber zu reden. Ich habe auch einen Fall. Einigermaßen interessanter Fall. Auch eine Dame, die mir aber geschickt worden ist. Und zwar, die ist nicht einmal 50. Irgendwie 48, 47 gesehen. Das ist 2024, also das letzte Jahr gewesen. Die ist mir überwiesen worden zum Linsenwechsel. Und zwar, du weißt schon, es hat ja mal hier die Oculentis-Linsen gehabt. Die haben dort irgendeine Lotnummer gehabt, wo es Fehler gehabt. Die sind dann eingetrübt mit den Jahren. Und das ist echt eine Dame, die hat das vor 10 Jahren, also wirklich schon länger gemacht. Also die muss um die 40 sein, wo die also die Linsen implantiert hat. Weil sie jetzt nicht einmal 50 ist, oder? Und wie du weißt, ist das ja immer noch so ein bisschen eine schwierige Sache, die Linsen einfach rausnehmen. Das ist ja eine hydrophile Linse. Das ist eine riesige Macke von einer Linse im Sack verpacken. Plus hat sie natürlich auch schon eine Jakobs-Lutamid gehabt zu allem Überfluss, oder? Schön hinten trapezförmig geöffnet. Gut, also, ich habe also hin und her telefoniert, um zu schauen, was wir da machen können. Also mit den Femen, was kann ich für eine Linse implantieren? Sollte ich die überhaupt rausbekommen? Und dann habe ich also die dann voll in den OP-Saal mitgenommen. Ich habe mir wirklich die Mühe gemacht, das alles rauszulösen. Ich habe nicht einmal geschafft. Also, die hat ja noch so zwei Haptiken hinten. Also, von unten habe ich sie rausgelöst. Das ist alles rausgekommen. Ja, sie, dann aber die obere Haptik habe ich zerschnitten. Die ist drinnen geblieben, im Sack, sozusagen. Aber, sagen wir mal, die komplette Linse, sonst das Gros rausgenommen. Da oben ist halt verpackt, fibrosiert gewesen. Das, ich habe gesehen, wenn ich dort noch weiterziehe, reiße ich also das alles weg. Egal, ich habe dann eine interessante Linse implantiert. Das ist so ein, auch wieder von der Teleon, eine multifokale Linse mit 3-Dioptrie-Addition, die war MF30 gewesen, aber ganz ein spezielles Design mit so 4 Füßchen, wo man hat, in den Sulcus können implantieren. Die habe ich dann auch implantiert. Und bin ganz happy gewesen, ja. Ich bin ganz stolz gewesen, dass ich das wieder noch geschafft habe, die Linse rauszunehmen, die Linse neu reinzumachen. Das hat auch super reizlos ausgesehen. Die war dann in den Low-Controllern gewesen, zum Teil auch bei meiner Kollegin. Und die Patientin ist immer aufgetaucht, sehr happy, mega toll, es sieht ihr gut, aber vom Visus hat sie keine Wand gemacht. Die hat 0,2 gesehen und 0,2 nach der Operation gesehen, als hätte es nichts gebracht. Das erstaunlich an dem anderen Auge.
Hat also warte, auch... du sollst zusammenfassen, Ivo.
Ja.
Für das Publikum. Also du hast die Linse rausgenommen, 2 Teile von Haptik drinnen gelassen, ja. Und eine Sulcus-Linse, eine multifokale Sulcus-Linse implantiert. So.
Und der Visus. Genau. Also es ist eigentlich eine Linse, die man könnte in den Sack reinmachen, aber die ist echt eigentlich für den Sulcus konzipiert, sodass du sie eigentlich in den Sulcus reinmachen kannst. Eine multifokale Sulcus-Linse.
Aber es ist kein IPCL? Oder?
Nein, es ist kein IPCL. Nein, es ist nicht ein IPCL, es ist echt eine von der Teleon. Die heisst ja. LU800 irgendetwas MF30 und die ist wirklich also konzipiert so, dass man die als multifokal in den Sulcus reinmachen kann, ohne dass man eine andere Linse noch drin hat, oder?
Ja,
super. Also nur in der Sulcus ohne Linse. Das ist, also die Linse, die ich implantiert habe, das ist halt mit der Tele und so weiter zusammen besprochen, was kann ich, weil die Leute haben ja, das ist ein Haftpflichtfall, oder? Die Leute werden an und für sich, das wird alles zahlt von der Haftpflichtversicherung von der Oculentis-Zeit, oder? Oder denen ihren Vertreter. Und ja, das ist also die Operation, die ist also an und für sich gut gelungen. Wir haben sie nachkontrolliert, die hat auch super gesehen. Das hat auch super ausgesehen, glasklare Hornhaut, Pupillen schön eng, Linse schön. Ich habe ja noch eine Vitrektomie durch die Jakobsanatomie gemacht, alles super putzt gemacht. Aber die Frau hat keine Wand gemacht mit der Sehschärfe. Stattdessen ist mit dem anderen Auge, wo es einigermaßen noch gut war, ist die immer schlechter geworden und dann haben wir gedacht, da treibt sie auch in die Linse. Die hat zwar da Trübungen, aber das wird dort auch schlechter. Und, aber die ist immer so happy da angekommen zu der Kontrolle. Und dann nach einem Monat, zwei, wo wir das so angeguckt haben und uns gefragt haben, was ist denn da los? Also das kann einfach nicht stimmen. Ist dann also meine Praxiskollegin, Frau Dr. Gassmann, ist die auf die glorreiche Idee gekommen, dass man die endlich mal ins Eberi schickt. Man denkt ja nicht an so Sachen, oder? Aber man kriegt einen Patienten geschickt, der hat eingetrübte Okulentis-Linsen, das gibt es ja immer wieder. Ich habe immer wieder mal die, die zugewiesen werden mit dem Thema. Und du denkst, also an dem liegt es, oder? Also hat sie aber ein MRI gemacht und was kommt raus? Tatsächlich so ein Meningeom supraceller mit Verlagerung des Optikus, Chiasma und so weiter. Natürlich direkten Fußes ins USZ, ins Unispital geschickt, auf die Neurochirurgie, dort operiert worden, Gott sei Dank gut operiert worden. Es ist also ein gutartiges Meningeom, man hat es in Toto entfernen. Wir haben jetzt die immer wieder mal jetzt gesehen. Und jetzt ist die tatsächlich durch die Operation, also durch das Entfernen von 0,2 auf 0,6 mit der Zeit aufgestiegen. Ich habe mir dort richtig grosse Sorgen gemacht, muss ich sagen. Ich habe nicht ganz genau gewusst, was die hat. Ich habe nur gedacht, warum habe ich jetzt die blöde Sicht, die Sulcus Multifokale reingemacht? Wieso habe ich nicht einfach irgendeine normale Linse reingemacht, sondern mache jetzt noch so eine Speziallinse dort rein. Dabei hätte ich können eigentlich ganz einfach. Schlussendlich hat sich dann herausgestellt, dass die einfach was ganz anderes hat. Also nach dem Thema, das Häufigste ist häufig, aber nichtsdestotrotz keine Ausnahme, keine Regel ohne Ausnahme. Also das ist auch so eine Situation gewesen, vor ein paar Wochen, wo ich einfach in der Schwebe war und nicht verstanden habe, was die Patienten hat, bis man sie an und für sich über den Tellerrand rausgeschaut haben und dann nachher herausgefunden haben, was die wirklich hat. Und zwar ein Tumor.
Krass. Ja, das ist eben, wenn der Patient Lös und Flö hat. Jetzt ist aber Käse wie so Uni.
Genau.
Ja, du denkst nicht da. Und du hast so viele Patienten gehabt. Und dann denkst du einfach nicht dran. Und dann, wenn ein Kollege, der vielleicht nicht ein Refraktivchirurg ist, der vielleicht nicht die Multifokal-Linse genau kennt, muss, sagt, hey, hast du schon mal, komm, wir machen ein MRI. Du hast sicher am Anfang und denkst, Spitz, wieso ein MRI?
Genau, ja.
Aber dann sagt, ja gut, ich komme nicht weiter. Ja gut, dann halt, gewinne ich Zeit. Dann tue ich mal ein MRI. Und dann kann ich eine Box mehr ticken. Genau. Hast du die andere Seite dann auch operiert?
Nein, das ist immer noch ein bisschen eine aktuelle Sache. Also die andere Seite ist auch runtergefallen, jetzt mit der Sehschärfe. Aber das, zum Glück hat sich das alles so einigermaßen mit der Operation verbessert. Sie hat natürlich immer noch eine Trübung auf der, auf der anderen Seite sozusagen. Die Linse ist auch nicht klar. Aber wir wissen jetzt, dass das Gros von dieser Visusreduktion nicht durch die trübe Linse war, sondern durch den Tumor, der dort hinten drauf gedruckt hat. Und sie hat sich auch so benommen, weil sie hat, lustigerweise ist die nach der Operation gekommen und hat gesagt, ich sehe super. Aber wenn sie gelesen hat, sie und jetzt erst im Retro, weißt du, so im Nachhinein merke ich erst ihr Habitus, wie sie sich benommen hat. Sie hat gesagt, sie sieht es, aber ich kann es nicht sagen. Sie ist ein Österreicher. Ich kann es nicht sagen, was ich da sehe. Und sehen Sie es? Oder? Ja, ich sehe es, aber ich 2, 3, 8. Die ist einfach nicht über das 0,2, 0,25 übergekommen. Obwohl alles glasklar sieht und sie happy da ankommt in der Sprechstunde, als wäre sie in einer manisch-depressiven und jetzt aktuell in einer Manie drin. Und du hast einfach nicht verstanden, was die genau hat, bis es uns eben, also wie die Schuppe vor den Augen gefallen ist, wo der Bericht vom Emery kommt. Also ein interessanter Case, weil man eben über den Tellerrand muss schauen und eventuell, wie du sagst, du hast es auch super gemacht, du hast eine Zweitmeinung und wir haben eine Zweitmeinung sozusagen im Haus gehabt, dass das eigentlich du über jemanden, der gar nicht jetzt hier fixiert war über die Operation und Multipokal und weiss ich was habe ich jetzt da gemacht und drüber Linsen, sondern über jemanden, der einfach neutral das Glück hat und plötzlich gesagt hat, weißt du was, du brauchst einen MRI.
Genau. Out of the box. Einfach eine Perspektive mehr und die Lösung ist auf dem Tisch. Ja. Muss man manchmal sich eingestehen, dass man sagt, mal, jetzt frage ich das, obwohl man vielleicht denkt, wir können es selber besser.
Genau, ja.
Aber es braucht einen anderen Impuls und vielleicht kann man es einfach nicht besser selber.
Total, vielleicht will ich deinen zurück. zurück auf den Boden von der Realität.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine kurze Ankündigung. Das Was wird wieder stattfinden. Und zwar am 12. und am 13. März 2026. Wie gehabt im Winterthur. Diesmal aber im Kongresszentrum Gate 27. Wir werden wieder schöne Themen haben. Aktuelle Sessionen über Hornhut und Metzhut. Aber auch andere Themen besprechen. Es wird wieder international werden. Wir haben wunderbare Gäste, die schon zugesagt haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich anmelden. Die neue Webseite wird ab dem Sommer freigeschaltet werden. www.was-kongress.com. Und wir sehen uns in Winterthur für das WOS 2026 im nächsten Jahr. Freue mich.
Valerie, du bei deinen Patienten, was machst du so als Therapie an und für sich? Jetzt nicht mal abgesehen von denen, die jetzt natürlich dort haben die jetzt schlussendlich gar keine Steroide oder ALG, aber was ist denn so dein Therapieschema bei diesen normalen Patienten, wo du hier Katarakt operierst? Gibst du etwas vorher?
Also wir geben 5 Tage präoperativ, geben wir die NSAR Augentropfen und direkt nach der Operation gibt es das, was die meisten brauchen, so Prednisolon-Augentröpfchen kombiniert mit Dopamizin. Genau. Das wird dann über 4 Wochen ausgeschlichen.
Ja. Ja. Wir schleichen es also über 4 Wochen. Ist das ein Kombinationspräparat, das ihr hier kennt, oder kennt ihr das separat? Also Steroid und Antibiotika getrennt, oder kennt ihr das als Mischpräparat?
Also wir haben das Mischpräparat und der Grund dazu ist, das ist praktischer für einen Patienten. Eigentlich ist es aus infektiologischer Sicht ein völliger Blödsinn, über 4 Wochen Dopamizin zu geben. Aber es ist für Patienten ist es viel gängiger, als es kompiliert ist. Wie machst du es?
Genau, ja. Ich mache es genau gleich. Also ich mache es genau gleich. Es ist natürlich total, wie du sagst, aus infektiologischen Gründen macht es wahrscheinlich wenig Sinn. Und wahrscheinlich, wenn es eine Endophthalmitis hat, würde man die wahrscheinlich mit diesen Tröpfchen, wo ja eher so Bakteriostat wirkt als Bakteriozid, oder? Macht wahrscheinlich ist sehr eine Alibi-Therapie. Aber ich gebe es ehrlich gesagt auch, genau gleich wie du. Ich gebe ein Mischpräparat und dann tue ich das über 4 Wochen ausschließlich. Ich gebe auch präoperativ, genau wie du, NSAID als Tröpfchen, aber ich gebe, glaube ich, das 3 Tage nur lang. Und was ich auch noch gebe, präoperativ, ich weiß nicht, wie du machst, aber ich gebe auch einen Tag vorher noch ein bisschen Antibiotika-Tröpfchen. Und zwar habe ich jetzt angefangen, als Salbe gehen, einen Tag vorher, aber gibst auch du etwas Präoperatives, Antibiotisches oder machst du nur NSAID Präoperativ?
Ich gebe kein Antibiotikum vor der Operation.
Nur Steroide.
Aber ist eigentlich eine gute Idee. Ist eine gute Idee, du tust Bindehaut schon mal super machen, den Bindehautsack und die Hornhaut, von dem her ist eigentlich eine gute Idee. Was ich mache, ist, wenn ich Patienten mit einer Blepharitis, ja, die werden vorher instruiert, Lidlandhygiene mit Cortison, Antibiotikum, Salbe kombiniert, über mindestens 2 Wochen vor der Operation. Genau.
Genau, ja. Ja, also, mir geht es auch vor allem, ehrlich gesagt, um die Blepharitis und die Bakterien, die natürlich am Lidrand hocken und zwischen den Wimpern. Und darum gebe ich dort gerne noch ein Antibiotikum präoperativ, einfach um die ganze Fauna und Flora von den Lidrändern wegzuputzen und das Infektionsrisiko zu minimieren. Ja, also interessanter Case, wenn man so anschaut, was Patienten dann und für sich heutzutage bringt, mal abgesehen von dem, dass wir natürlich immer wieder mal schwierige Cases haben zum Operieren. Aber was ist denn so im Moment für dich die grösste Challenge, um jemanden glücklich zu machen mit deiner Operation? Kurz zu mir, ich meine, mittlerweile muss ich sagen, mein grösster Challenge, zum Patienten glücklich zu machen mit dieser Operation, ist fast weniger die chirurgische, dass es chirurgisch gut geht, sondern sind mittlerweile sind es die Patienten mit den Forderungen, nach perfektem Sehen nach Premium Lenses, also mit multifokalen Linsen, wo dann, du kennst das sicher auch, wenn du mal die ganze, das ist ja mittlerweile Load von vielleicht 30% von den Patienten, wo du Katarakt operierst und die kommen und dann der Wunsch, brillenfrei zu sein, mit multifokalen Linsen, Add-off-Linsen und so weiter und dann im Nachhinein sagen, ja nein, ich sehe doch nicht perfekt. Das ist mittlerweile mein grösster Challenge sozusagen aus kataraktchirurgischen Aspekt. Wie sieht es bei dir so aus? Also ich meine, kennst du das auch, das Thema von es sieht alles perfekt aus, du hast also auch irgendein Multifokal implantiert und der Patient ist dann noch eine, unglücklich mit dieser Wahl?
Das ist absolut genau gleich in meiner Praxis ist es genau gleich. Die chirurgische Herausforderung ist, irgendwann ist nach 20, 30, 40 Patienten pro Woche ist das nicht so leer und dann bist du wirklich, ist es wirklich mehr eine psychologische Geschichte. Und dann kommt es darauf an, wie man den Patienten vorbereiten, psychologisch vorbereiten.
Okay.
Du bist ja selber in England gewesen, ein sicherer Kollege dort. Die ich kenne, die sind überzeugt, die nach dem Motto arbeiten, wie sehen wir jetzt das? Under promise, overperform. Das ist so ein englisches Ding, stimmt das?
Genau, total. Das ist absolut der Spruch, den man in England, UK.
Und so sieht auch ihres NHS aus, oder nicht?
Ja, total, ja.
Das ist, also, da weißt du, um was es geht. Ich finde es für einen Schweizer Patienten, der im Durchschnitt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe zu viele meine Patienten, ich kann mit denen ziemlich schnell auf Augenhöhe reden.
Ja.
Bei den refraktiven Patienten. Es sind gescheite, interessierte Leute, die verstehen, wie sie ihnen erklären. Und genau aus dem Grund tue ich sie auch so abholen. Ich erkläre das ihnen wie auf gleicher Augenebene, Augenhöhe, und sage, hey, look, es ist so, you can't have it all.
Ja.
Du bekommst entweder beide verweit mit der maximalen Qualität, aber du wirst sehen, der Computer geht nicht, du kannst nicht lesen, du wirst beim Autofahren, kann es sein, dass du sagst, hey, ich sehe jetzt Tachometer nicht. Und dann musst du schon zum Autofahren eine Brille tragen. Und dann kommt der nächste Schritt, ist die Monovision. Jeder geht durch die Mühle durch und jeder muss Monovision testen.
Ja.
Jeder, bei mir, jeder Patient. Auch wenn er sagt, ich will die, die meine Freunde hat, dann sage ich, schau, mit der zweiten Monovision schaue ich immer. Wenn das, geht, wenn das nicht geht mit der Monovision, dann haben wir es abgehakt. Ja? Dann kann man sagen, der Patient verdreht es nicht.
Monovision ist natürlich eine gute Sache. Du kannst es vorher testen und du hast wirklich Fleisch am Knochen, wie du sagst, wo du kannst sagen, das Resultat ist voraussehbar, weil ich es jetzt schon getestet habe. Während natürlich, wenn du multifokale Linsen implantierst, das nicht unbedingt 100% voraussehbar, wie glücklich wird der Patient
genau. Schlussendlich. Der Patient kauft Katz im Sack mit der multifokalen Linse.
Ja.
Und das Einzige, was für uns spricht, ist die Plastizität vom Hirn, wo das neuronale Prozessieren aus den Ghostings, wo so wirklich Patienten erscheinen, also die Buchstaben, die er liest,
total.
Immer als Schäppchen auf der Seite nebenan, der Patient tut, da haben wir MRI-Studien dazu, dass die anderen Bilder supprimieren mit der Zeit. Und das ist halt einfach das, die Reise nach der Kataraktoperation mit der multifokalen Linse oder der Hybridlinse, die du eh häufig brauchst, dass es einfach näher ein paar Monate braucht, bis es besser wird. Und man muss es wirklich effektiv in der Schlange behalten. Und das ist etwas, ich denke, das ist bei dir gleich. Wenn der Patient verunsichert ist, du kannst ja nicht einfach sagen, hey, ein Assistenten, Ärztin oder ein Kollege, schau dir an, es geht nicht. Ich will nicht zu uns kommen.
Genau.
Und dann haben wir einfach den psychologisch laut bei uns in der Sprechstuhl und müssen mit dem kommen. Aber für mich, wenn ich es briefe voraus, ich sage, hey, look, am Anfang, es wird so. Und dann, wenn es nicht gut ist, muss ich etwas korrigieren, gibt es auch. Und das wird alles vorher, die Optikerinnen machen das bei uns und die Optometristen, die das alles vorher schönen Patienten zu erklären und sagen es nochmal, damit der Patient nicht kommt und sagt, ich habe mir alles anders vorgestellt.
Genau, ja.
Also ich denke, nicht, dass es ist nicht ein Underpromise. Es ist einfach ein Erklären, was passiert mit dem Hirn auf dieser Journey nach der Pseudo-Akkommodationsoperation.
Total, du hast absolut recht. Was sicherlich nicht gut ist, ist eine Art, was, und zwar, was ich halt leider auch sehe, immer wieder mal, wenn man das macht, dass man ein Verkäufer wird von irgendwelchen Linsen, das sollte es eben gar nicht geben, sondern man sollte in der präoperativen Untersuchung oder mit dem Gespräch mit dem Patienten alle Vor- und Nachteile offen darlegen. Man muss die aber dem Patienten natürlich nicht Angst machen. Es ist ja natürlich schon so, dass die meisten Patienten, 90%, super happy sind, auch mit den Multifokalen, und zwar immediately. Und nur die wenigsten halt da Probleme haben. Es gibt da Gruppen, sagen wir, die leicht leicht myope. Das sind so die Patienten, wo ich so würde sagen, das sind nicht Patienten, wo ich jetzt sofort würde multifokal implantieren, weil die haben ein ganzes anderes oder ganz einen anderen Anspruch an sie gesehen. Sie wollen super gut gesehen weiter, weil sie das immer gesehen haben mit ihren Brille. Und zum Lesen wollen sie auch perfekt gesehen, weil sie das ohne Brille haben können lesen. Also wie du sagst, wie wir am Anfang gesagt haben, dass die Hochmyope, die normale Sichtige, die Hyperope, das sind gute Kandidaten für multifokale Linsen. Und genau die leicht Myope, -2, -3, das sind für mich so die Patienten, wo ich versuche, irgendwie mit Monovision, mit dem Laser irgendetwas mehr zu machen. Weil die sind die dann meistens relativ schnell unglücklich sind, weil sie eben nicht alles perfekt sehen, so wie sie sich vorgestellt haben. Und es ist wichtig, dass man in der präoperativen Untersuchung tatsächlich den Patienten das alles gut aufgleist, also gut erklärt, alles gut aufgleist, sodass sie in etwa wissen, was sie erwartet. Und wenn sie dann tatsächlich den Fall haben, dass sie nicht 100% glücklich sind, dass sie jetzt irgendwelche Ghostings, Hallos, Starburst oder was auch immer sehen, dass man mit denen dass man dranbleibt mit dem Patienten, dass man ihm das erklärt, dass das über ein halbes Jahr bis zu einem Jahr kann dauern, bis sich das Gehirn plastisch daran gewöhnt und dass die Chancen ganz gross sind, dass selbst sie, die jetzt in dem Moment unglücklich sind, glücklich werden und dass die Chancen, dass man jetzt Linsenwechsel machen wegen denen Side-Effects, zum Beispiel Side-Effects von multifokalen Linsen, die sind wirklich minim. Aufklärung ist absolut alles. Und die Monovision mache ich gerne. Wie machst du? Machst du Monovision zum Teil auch mit den EDOF-Linsen oder machst du die Monovision, wenn du also Katarakt operierst, nur mit der klassischen monofokalen Linse?
In der Regel mache ich es klassisch. Ich habe auch schon mit EDOF gearbeitet. Also eine normale monofokale Dritte,
ja.
EDOF. So eine Mini-Monovision mit EDOF. Ich habe schon zwei EDOFs da. Eine für weit EDOF, eine für nach. Ist eigentlich auch gut funktioniert. Und ja, aber am meisten mache ich normale Linsen.
Also wenn du sagst, ich mache Monovision mit den Linsen, dann, also nach der grauen Star-Operation, dann nimmst du monofokale Linsen, machst du immer noch mit dem dominanten Auge in die Weite oder machst je nachdem, also testest du ein dominantes Auge und sagst, das machen wir im Video und das andere testen wir so bei ca. -1 oder was, wo ist deine Zielrefraktion bei dem
Monovision? In der Regel mache ich das -1,5.
1,5.
Aber ich tue es vorher schon testen, dass es geht.
Ja, dass es auch aufgeht, dass der Patient zufrieden ist.
Aber ich finde die EDOF-Geschichte spannend, vor allem für das Nebenführungsauge. Die Aberrationen stören extrem wenig und es gibt ja die tiefe Schärfe, wo vom Computer zum Buch geht. Ich finde das eine gute Idee. Das hat auch selber bei ein paar Patienten gemacht, in einer anderen Klinik. Und das ist eigentlich sehr, sehr gut angekommen.
Ja, super.
Hast du mal bei einem Patienten, machst du Touch-Up?
Ja. Schau mal, Touch-Up ist natürlich so eine Geschichte, wenn es wirklich refraktiv ist und wenn ich das mit der Refraktion kann verbessern und dann einen Touch-Up machen, du meinst nach multifokalen Linsen oder so? Oder sonst? Also, falls es tatsächlich so ist, dass du ein Rest Asti noch übrig geblieben ist und so weiter, und das gibt es auch tatsächlich. Dann mache ich einen Touch-up tatsächlich. Und dann, wenn es wirklich ein reiner refraktives Problem war, dann kann man sie auch wirklich lösen mit dem Touch-up und der Patient ist besser. Aber es gibt ja manchmal die, die eine perfekte Refraktion und du machst, was immer du machst am Vorrobter. Es gibt ihm keinen besseren Seheindruck. Dann wird wahrscheinlich so ein Touch-up leider auch nicht hinbringen.
Aber das ist zum Glück selten, aber es ist nicht so selten wie die seriöse Netzhüterblasung.
Absolut, wir kommen.
Leider nicht.
Also, liebe Walter, ich glaube, unsere Zeit ist sozusagen langsam am Ende. Wir haben sogar gut überzogen. Da werden wir noch müssen das ein oder andere zusammenschneiden, damit das in einer halben Stunde reinlangt.
Danke. Ich muss auch wieder los. Merci vielmals. Ich
wünsche dir ganz schön. Danke für das Gespräch. Das war sehr interessant. Danke für deine Fälle, die du uns hier gezeigt hast. Ich glaube, das werden die Zuhörer genießen, das mal zu hören. Und ja, vielen Dank. Und du gehst jetzt zurück und arbeiten. Ich muss an den Kongress.
Oder am Strand.
Oder am Strand. Ganz ehrlich. Genau, ja.
Merci für die Einladung, Ivo. Ciao.
Danke, Valerie. Danke an Daniel Lomp und ciao zusammen.